Wenigstens gibt's noch Strom auf der Fraueninsel und überall sonst komischerweise auch. Obwohl uns die Energiekonzerne ständig drohen, dass es bald zum Blackout kommt, wenn die AKWs abgeschaltet bleiben. Doch passiert ist bisher nichts. Also zumindest sehen Sie mich noch, was meine These untermauern dürfte. Aber auch die Mineralölkonzerne haben über Ostern vor dem Blackout gewarnt, an der Zapfsäule. Und dann gab's doch noch Treibstoff, gell? Jetzt könnte man denken, beim Thema Energie gibt's gar keine Blackouts. Falsch. Manchmal schon.
Also wir müssen uns schon entscheiden, wenn wir 7.000 bis 8.000 Megawatt Energie runterholen, wenn wir also die abgeschalteten Atomkraftwerke auch abgeschaltet lassen. Ja, Entschuldigung.
Ja, keine Ursache. Da hat man doch als Bürger das Gefühl, man befindet sich in guten Händen.
Nummer 262, Obama Bin Laden. Hallo und herzlich willkommen zum 262. Kompott, den ich am heutigen, jetzt wieder sommerlich sonnigen Freitag, dem 6. Mai 2011, aufgenommen habe.
It is 12:29.
Jawohl, ja. Ich versuche nur gerade am nächsten startenden Flugzeug vorher rauszukommen. Das Intro. Der spricht noch. Das Intro habe ich aus der neuesten Quersendung, Frau Nala Zins neuester Blackout. Ich weiß nicht, was die Frau dann sonst noch so an Blackouts hat, aber so richtig lustig ist das eigentlich auch nicht. Nun ja, ansonsten gibt es aber wieder die klassische Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space mit einem nicht gestarteten Shuttle. Und die große Meldung der Woche ist, habe ich im Titel schon versteckt, damit ich den Osama-Obama Fehler nicht auch noch irgendwie richtig unterbringen muss. Ich glaube, ich habe ihn auch nicht gemacht. Ja, so, und was ihr euch jetzt anhören könnt, ist dann Teil 3 Mafia Space Tech in ungefähr dieser Reihenfolge, in der sich Mafia-Meldungen, ein nicht gestartetes Shuttle und der Grund dafür, Fanboy-Meldungen und mehr verstecken. 17 Grad Sunny, mild greetings. Die 17 Grad fühlen sich wie 17 an, es können allerdings auch 16 sein, die sich wie 15 anfühlen. Und der Wind macht 11 bis 19 oder 13 km/h aus dem Southeast. So oder so, sonnig. So, da bin ich dann wieder. Weit hatte ich sie jetzt nicht. So, mit erstmal Neuem von der Mafia. Da gab es Zensurforderungen. Der Verband der US-Musikindustrie Recording Industry of America Association, RIAA, hält weitere Gesetze im Kampf gegen Piraterie vorerst. Für vorerst nicht notwendig. Stärker als bisher setze die Wirtschaft auf freiwillige Takedowns. Durch die Internet-Service-Provider sagte RIAA-Präsident Gary Sherman auf einer Konferenz zum Thema Rethink Music in Boston. Wobei mit Rethink meint er Make More Money From. Sherman befürwortete gleichzeitig den Combating Online Infringement and Counterfeiting Act, QIK, den laut US-Berichten der demokratische US-Senator Patrick Leahy erneut auflegen will. Das ist die Geschichte, wo Internetzensur auch in den USA hinkommen soll. Und zwar nicht für irgendwie Kinderpornografie oder sonst irgendwas, sondern gleich nur für die Mafia. Wo ich mich irgendwie direkt mal frage, was? Geht's euch irgendwie nicht gut? Seid ihr kein Rechtsstaat mehr? Nee, seid ihr nicht. Aber hey, auch sollen Zahlungsströme gekappt werden können. Der Gesetzentwurf ist in den USA umstritten. Sherman sprach demgegenüber von einem hohen Standard bei der Festlegung der angeblichen Rechtsverletzer. Feststellung, nicht Legung. Die auf der Basis des Digital Millennium Copyright Act geführte Klagewelle gegen Angebote wie Napster, aber auch Endnutzer, erklärte Sherman praktisch für beendet. Niemand hätte 99 Cent für einen iTunes-Download bezahlt, wenn sich die RIAA nicht zuletzt mit der Klagewelle dem Clown entgegengestellt hätte. Ja, vor allen Dingen, niemand hat die viel höheren Summen gezahlt, die die verschiedenen Outlets von irgendwelchen Musikfirmen haben wollten. Hätte es nicht Firmen wie Apple gegeben, die mit iTunes da ein Angebot machen, was man tatsächlich auch kaufen wollen kann. Und wo man vor allen Dingen auch sich nicht erst Gedanken drüber machen muss, bei welchem Musikverlag denn nun eigentlich eine CD erschienen ist, bevor man deren Musik irgendwie erwerben kann. Dann wäre das alles auch immer noch nicht abgehoben. Aber sowas begreifen so Pfeifen irgendwie nicht. Ich höre mir nämlich schließlich auch noch das Three-Strikes-Konzept aus Frankreich in Schutz, bezeichnete allerdings die schwarze Liste auf der Nutzer nach der dritten Warnung gelandet als überzogen. Vor allen Dingen, Three-Strikes macht erst Sinn, wenn das auch für die Gegenseite gilt. Ja, also drei falsche Beschuldigungen und ihr seid auch weg. Und dürft nie wieder Beschuldigungen abgeben. Ja, das wäre mal was. Aber hey, gerecht haben wir nicht. Sowas. Dann hat Kaya, ach du je, Köklü vom Max-Planck-Institut für Urheber- und Wettbewerbsrecht in München in Boston auf Probleme des französischen Ansatzes hingewiesen, insbesondere das Fehlen eines Einspruchsrechts für die betroffenen Nutzer bei den ersten beiden Mitteilungen. Durch die zuständige Adobe-Behörde erst nach der dritten Mitteilung, in der dem Nutzer eine bis zu 12-monatige Internetzensursperre angekündigt wird, kann er Widerspruch vor einem Gericht erheben. Eine zentrale Frage sei auch, inwieweit eine IP-Adresse als Beweis der Schuld ausreiche. Die mögliche Installation einer Software, die Online-Aktivitäten des Nutzers auf seinem Rechner aufzeichnet, bedeutet letztlich eine Umkehrung der Unschuldsvermutung. Gesunken sei die Zahl der Urheberrechtsverletzungen seit der Einführung des Three-Strike-Systems übrigens nicht, sagte Köklü mit Hinweis auf eine Studie der Universität Nantes. Wir können uns den Weg aus dieser Situation nicht mit einer schärferen Verfolgung freiboxen, warnte Google-Justiziar Fred von Lohmann, vormals Aktivist der Electronic Frontier Foundation. Sein Unternehmen, das für Anstrengungen im Kampf gegen unerlaubte Inhaltenutzung viel Lob von Seiten der Rechteinhaber einfuhr, sorge sich vor allem über die hohen Summen für Verletzungen. $150.000 für ein Werk seien halsbrecherisch. Das größte Problem für das Online-Musikgeschäft bleibe, eine bessere und einfachere Lizenzpolitik einzurichten, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Ja, ne, also, ja, reicht mir eigentlich schon. Na, also die Mafia-Pfeifen haben immer noch nicht begriffen, dass es jetzt langsam an der Zeit ist, mal darüber nachzudenken, ob sie nicht vielleicht irgendwie ein sinnvolles Geschäftsmodell haben wollen. So, dann gab es eine Meldung in der FTD, wo mir glatt die untere Gesichtshälfte runtergefallen ist. Die obere kann ja nicht runterfallen. Die öffentlich-rechtlichen Sender wollen gemeinsam mit zahlreichen deutschen Film- und Fernsehproduktionsfirmen ein Bollwerk gegen YouTube und andere Videoanbieter im Internet errichten. Unter dem Arbeitstitel Germany's Gold entwickeln sie derzeit eine groß angelegte kommerzielle Online-Videothek. Nutzer sollen dort gegen Gebühr oder begleitet von Werbung Qualitätsinhalte aus 60 Jahren deutscher Fernsehgeschichte abrufen können, sagte ZDF-Intendant Markus Schächter am Donnerstag. Damit entstehe ein zentrales deutsches Programmarchiv im Netz. Es geht um die Perspektive, großes Geld im Video-on-Demand-Bereich zu verdienen, sagte Schächter. Nur nochmal zum Mietmeißeln. Die Öffentlich-Rechtlichen, die von GEZ-Büren finanziert werden, wollen jetzt an einer Plattform, wollen maßgeblich mit an einer Plattform bauen, wo man für das Angucken von Inhalten von ihnen Geld bezahlen soll, und zwar für jedes Angucken. Auf die Gefahr hin, dass ich Captain Obvious wecke, aber ich habe eigentlich den Eindruck, dass ich für öffentlich-rechtliche Inhalte bereits bezahlt habe. Mit GEZ-Büren. Also wofür soll jetzt noch mehr Geld nötig werden zum Angucken? Aber was soll das werden, wenn es fertig ist? Motorflugzeug. Ich hatte aber, glaube ich, in Teil 1 keins. Und in Teil 2 habe ich nicht drauf hingewiesen. Ja, was soll denn der Scheiß? Die Öffentlich-Rechtlichen wollen jetzt also eine Pay-TV aufmachen für, im Internet kann man ja noch Geld verdienen. Haben die irgendwie den Arsch offen? Kann mal irgendjemand bei dem Schächter nachgucken, ob er den Arsch offen hat? Die Initiative belegt, wie fieberhaft die TV-Branche daran arbeitet, eigene Geschäftsmodelle im Netz aufzubauen. Sender und Produzentinnen wollen ihre Filme und Serien in der digitalen Welt selbst vermarkten und nicht von Plattformbetreibern wie der mächtigen Google-Tochter YouTube abhängig werden, dass ausgerechnet die gebührenfinanzierten Sender eine treibende Rolle beim Aufbau einer kommerziellen Webvideothek spielen, ist umstritten. Ach, ob die Pläne des Platzet des Kartellamts bekommen, ist ungewiss. Erst kürzlich hatte das Kartellamt den Versuch der Privatsender RTL und Pro7Sat1 unterbunden, eine für dritte Sender offene Online-Videothek aufzubauen. Na, also, ja, die Öffentlich-Rechtlichen wollen Geld dafür, dass sie einem Inhalte zeigen, für die man schon bezahlt hat. Dazu fällt mir nur ein, what the fuck? Wofür zahle ich dann eigentlich Gehzbüren? Na, also, das leuchtet mir nicht ein. Macht ruhig so weiter, dann schafft ihr es noch, dass die Leute sich dann auch ganz akut drum bemühen, möglichst überhaupt gar nichts mehr zu bezahlen. Aber nachdem ja dann demnächst die Haushalte gehzbürenpflichtig werden sollen und nicht mehr die Besitzer von Geräten, wird ja sowieso praktisch jeder zahlungsverpflichtet. Ja, aber dann erwarte ich auch gefälligst, dass sie irgendwie eine gute Begründung dafür auf den Tisch legen, warum zum Kuckuck sie dann noch irgendwas machen wollen, wofür sie nochmal Geld haben wollen. Ja, bisher habe ich noch keine gute Begründung gelesen. Ja, ist hier eine Meldung, die ich mir hier letzten Freitag reingeklebt habe. Dann hat die EU-Kommission das getan, was man von der EU-Kommission erwarten durfte, nämlich ACTA verteidigt. In einer ausführlichen Stellungnahme widerspricht die Generaldirektion Handel der EU-Kommission der Kritik einer Gruppe europäischer Wissenschaftler am umstrittenen Antipiraterieabkommen ACTA. Diese hatten im Januar alle EU-Institutionen aufgefordert, das von den EU, der USA, Japan und 8 weiteren Partnern hinter verschlossenen Türen verhandelte Abkommen nicht ohne weitere Änderungen zu verabschieden. Die EU-Kommission teilt nur in einer Hinsicht die Kritik, dass ACTA über geltendes EU-Recht hinausgehe. Bislang sei es in der EU nicht gelungen, strafrechtliche Maßnahmen gegen die Verletzung geistiger Umnachtung zu vereinheitlichen. Doch gelte hier, wie für ACTA insgesamt, dass das Anti-Piraterie-Abkommen keine Gesetzesänderung erfordere. Wenn es keine Gesetzesänderung erfordert, dann gibt es auch keinen, überhaupt gar keinen Grund, daran mitzumachen. Na? Also, entweder es bringt irgendwas, dann ändert es aber auch irgendwas. Oder es bringt nichts, dann brauchen wir aber auch nicht mitmachen. Hallo? Ansonsten widersprechen die Kommissionsjuristinnen in ihrer 20-seitigen Stellungnahme vehement den Argumenten der Wissenschaftler. ACTA stimme völlig mit einschlägigem EU-Recht überein, schreibt die Generaldirektion Handel, auch wenn es nicht in den genau gleichen Worten abgefasst ist. Die Schrankenregelungen, also Einschränkungen der Ansprüche der Rechteinhaber zugunsten der Öffentlichkeit, seien in der EU sicherlich präziser gefasst als im ACTA-Text, meinte die EU-Kommission. Der Allgemeinheitsgrad sei aber normal für internationale Verhandlungen. Für das Kapitel zur digitalen Welt und die dort angemahnten Schranken etwa schreibt die Kommission, dass in diesem Bereich die nationale Gesetzgebung eben einfach noch zu unterschiedlich gewesen sei. Die EU müsse aber keine Gesetzesänderungen vornehmen. In den USA hat dann der zuständige Behördenchef das auch schon mal gemeint. Und ist also der Meinung, also in den USA ändert sich nichts und in der EU ändert sich nichts. Also ist es nur dazu da, irgendwelche Entwicklungsländer zu gängeln oder was? Ich meine, überhaupt irgendwen gängeln finde ich nur begrenzt lustig. Auf die Mehrheit der sachlichen Einwände geht die Generaldirektion Handel mit ausführlichen juristischen Argumenten ein. Einige Bedenken versucht die Kommission damit zu zerstreuen, dass die entsprechenden ACTA-Bestimmungen optional sind. Die Verfolgung von Camcording in Kinos bleibt optional. Eine Regel zur Herausgabe von Kundendaten innerhalb der ACTA-Unterzeichnerstaaten ist ebenfalls ins Ermessen der ACTA-Partner gestellt. Und sie entschieden darüber, wie sie zivilrechtliche Ansprüche bei Patentverletzungen gestalten. Auf der anderen Seite nehmen die Kommissionsjuristen immer wieder mal Zuflucht zur allgemeinen Schutzklausel im ersten Kapitel oder der Präambel. Etwa wenn es um die Verhältnismäßigkeit dessen geht, was mit Raubkopien und Fälschungen geschehen soll. Oder auch wenn es um Verfahrensrechte für die Betroffenen geht. Professor Axel Metzger, der von der Universität Hannover, der die Erklärung der Wissenschaftler koordiniert hatte, schreibt in einer ersten Reaktion, es ist bezeichnend, dass die rechtspolitisch einseitige Ausrichtung der zuständigen DG, Trade Generaldirektion Handel, dass man bei den Ausnahmen und Rechtsschutzgarantien angesichts der verschiedenen Rechtstraditionen nicht auf eine Einigung gedrängt hat, während bei der weiteren Verschärfung der Durchsetzungsmaßnahmen ohne weiteres ein Konsens der ACTA-Staaten möglich war. Sanktionen ohne Rechtsschutzgarantien sind unausgewogen. Die Vorgehensweise ist inakzeptabel. Und die Reaktion der Kommission zeigt nach seiner Ansicht, dass die Wissenschaftler in ihrer Kritik ins Schwarze getroffen hätten. Offenbar sorgt man sich bei der Kommission mittlerweile auch, ob ACTA in Europa wirklich mehrheitsfähig ist. Ja, also, plupp. Mir fällt mir da so spontan auch nicht so ein. Habe ich hier auch letzten Freitag reingeklebt. So, dann ist völlig überraschend Space. Da gab es erstmal eine Russ-Entlassung. Der russische Ministerpräsident Putin hat nämlich den Chef der Raumfahrtbehörde Perminov entlassen. Offiziell hieß es, Perminov habe die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht. Allerdings war nach einer Pannenserie bei der russischen Raumfahrt bereits über seine Absetzung spekuliert worden. Unter anderem waren bei einem missglückten Weltraummanöver im Dezember 3 Navigationssatelliten ins Meer gestürzt. Aber das ist noch nicht die große Space-Neuigkeit, sondern die große Space-Neuigkeit ist die, die letzte Woche nicht passiert ist, nämlich STS-134 hat mal wieder einen Scrub gekriegt. Schrupp, 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 schrupp. Weil nämlich schrupp, schrupp ist schon das Problem. Und zwar Freitag gab es den Scrub, weil bei einer APU, Auxiliary Power Unit, die hat spezielle Heizleitungen, damit der Treibstoff nicht zu kalt wird und dann sich plötzlich verfestigt im All. Und die Heizungen sind einfach nicht angegangen. So, da hieß es erst, haben wir innerhalb von 2 Tagen im Griff, 48 Stunden Turnaround. Aber das hat sich dann noch innerhalb relativ weniger Zeit dann auf 72 Stunden verlängert. Dann haben sie es nochmal obendrauf verlängert, nachdem dann klar war, okay, es ist kein, wir müssen hier nur irgendwo gegentreten, dann funktioniert es wieder, sondern wir müssen tatsächlich rein in den Orbiter und müssen tatsächlich eine Komponente austauschen. Lasst mich lügen, LCU, Load Control Unit, die halt irgendwie, ist inzwischen auch rausgekommen, da ist tatsächlich irgendwie was richtig Hardware kaputt gegangen. Warum auch immer. Und dann hieß es, nicht vor dem 8. Mai. Jetzt ist letzter Stand nicht vor dem 10. Mai. Versuchen sie es wieder. Dann haben sie allerdings irgendwie 9 Tage Zeitfenster. So, und ich hoffe mal drauf, dass das Shuttle jetzt doch bald mal abhebt. Nach Möglichkeit, während ich auch zugucken kann. Allerdings in den nächsten Tagen wandert der Termin immer weiter nach vorne am Tag. Nur dass ich irgendwann, wenn es in der Woche ist, das Problem habe, dass ich da schlicht und ergreifend noch nicht wieder zu Hause bin. Und vor allen Dingen bei so einem Shuttle-Start möchte ich ja vorher noch ein paar Stunden Zeit haben, um da live zuzugucken. Das sind ja die spannenden Sachen. Aber ja, also das schiebt einfach immer noch weiter. So. Ja, jetzt hatten wir schon ein Motorflugzeug. Eins reicht eigentlich. Hättest du dich mal in Teil 1 und Teil 2 eingemischt? So, Vodafone verkauft dann übrigens auch mal Positionsdaten ihrer User und bewerben das als Mitarbeiterbeschnüffelungssystem für Firmen, hat der Fefe gefunden. Telekom auch. Na, also Apple ist böse, weil sie Lokationsdaten auf iPhone-Geräten und iPad-Geräten haben. Aber wenn dann eine Firma TomTom Ortsdaten verkauft, dann ist das harmlos. Wenn eine Firma Telekom, die auch Ortsdaten von Usern hat, ohne dass die da aktiv drin einwilligen müssen. Ne, weil wenn hier eben TM mein Telefon gerade ins Edge runtergefallen ist, hat es sich mal bei einer Basisstation gemeldet aktiv. Ne, damit weiß Telekom, wo dieses Telefon ist. Zumindest ungefähr. Also auf ungefähre Richtung mit ungefährer Entfernung von der Basisstation. Na, aber das ist ja alles gar kein Problem. Nein, ach. Andere Firmen sind viel schlimmer. Ja, Amazon Preis drückt dann übrigens mal an MP3s rum. Die haben nämlich den Preis ihrer Top-Selling MP3-Tracks auf 69 US-Cent gesenkt. Behauptet tuhaft, dass die Los Angeles Times behauptet. 20 Cent runter. Und da stellt sich die Frage, ob sie da gerade versuchen, Apple zu preisunterbieten. Ja, nicht nur Apple. Also ich meine, zu 69 US-Cent, das ist schon ein Preis, der wird im Moment noch nicht vom Markt unterboten. Der ist im Moment vom Marktpreis auch noch einiges weg. Toll. Ich habe gesagt, ein Motorflugzeug reicht. Ach, egal. Ja, habe ich mich am Samstag reingeklebt. Am Sonntag gab es dann Kaspar, der gelangweilt ist. Johannes Datenkaspar, hamburgischer Datenbeauftragten Kaspar für Datenschutz und Informationssicherheit, sieht durch die Einführung des Internetprotokolls IPv6 den Datenschutz im Internet gefährdet. Er forderte den Gesetzgeber dazu auf, dass die Provider dazu zu verpflichten, dass sie IP-Adressen weiterhin dynamisch vergeben. Bisher hat er informierte und engagierte Nutzer Möglichkeiten an der Hand, sein informationelles Selbstbestimmungsrecht auf einen anonymen Internetzugang zu schützen. Mit der Einführung des IPv6-Protokolls droht dies nun gänzlich unter die Räder zu kommen. Ich habe den Verdacht, der Kaspar rafft einfach nicht, wovon er redet, aber ja. Da die neuen Internetadressen viel mehr über den Nutzer verraten und ihn lebenslang identifizieren können, sagte Kaspar laut einer Vorabmeldung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Die Internet Assigned Names and Numbers Authority hat im Januar die letzten IPv4-Adressen vergeben. Abhilfe soll IPv6 schaffen, das vor gut 15 Jahren in die Welt kam. In diesem Punkt sondern IPv6 den Durchbruch erleben, da beispielsweise die Deutsche Telekom ihre Umstellung auf das Protokoll abschließen will. Na, also der Scherz daran ist, der sagt, naja, also man muss jetzt die ISPs verpflichten, immer dynamische IP-Adressen zu vergeben. Weil bei IPv4 haben das ja auch immer alle gemacht. Aha, dann möchte ich mal den Datenkasper sehen, wie er zum Beispiel... Also soweit ich weiß, gibt es Provider, die als zusätzliches Add-on zu bezahlen Feature verkaufen, dass man eine stabile IP-Adresse hat, weil man nämlich auf einer stabilen IP-Adresse auch so Dinge machen kann, wie man kann dann einfach einen Rechner nach außen als Server agieren lassen. Ui, nein, der Datenschutz verbietet das. Also ich habe so den dumpfen Verdacht, der Kaspar rafft mal wieder nicht, wovon er redet. Nicht, dass das bei dem irgendwie überraschend wäre, weil er den Namen Kaspar, ja, so, na, der hat sich ja vor ein paar Wochen mal dadurch lächerlich gemacht, dass er erst rumgebrüllt hat. Ja, hier, ne, also Google, die, wie heißt das Ding, wo man bei Google da die Tracking-Geschichten kriegt? Analytics, das ist ganz doll böse, weil die speichern ja Dinge, nur um dann, ein paar Tage später sich die Frage gefallen lassen zu müssen, warum eigentlich auf seiner von ihm zu verantwortenden Internetseite auch mehrere Tracking-Systeme im Einsatz sind. Ja, aber, nee, nix. Wenn du damit drohst, dass du Leute, die Google Analytics verwenden, verklagen willst, wirst du dir die Frage gefallen lassen müssen, warum zum Kuckuck du auf deiner eigenen Seite Tracking hast. Aber. Ja, also Schnauze. Ja, und IPv6 ist also böse, weil die Adressen sind viel länger und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine dynamische kriegt, das ist... da haben wir viel mehr, die müssen ja gar nicht mehr dynamisch sein. Ja, das mit den dynamischen IP-Adressen, das ist ja eigentlich auch nur deswegen aufgekommen, weil nun ja, es einfacher ist, nicht für jeden Kunden eine IP-Adresse vorzuhalten. Aber hey... Ja, sowas rafft der Kasper auch irgendwie nicht. Show. Am Montag habe ich dann hier die Fanboy-Ecke aufgemacht. Nämlich Boy Genius Report hat erstmal gemeldet, dass eine ihrer Apple-Quellen sie darüber informiert hat, dass Apple keine Zeit verbringt damit, nicht lange Zeit verschwendet damit, den Location-Dingens Consolidated DB-Fix tatsächlich zu backen. Na, also am Montag hatte Boy Genius Report die Meldung, sie hätten iOS 4.3.3 gesehen. Und tatsächlich auch irgendwie eine Datei in ihre Finger bekommen. Ja. Was drin sein sollte, die Update will no longer backup the location database to iTunes, also die Consolidated DB kommt einfach nicht mehr ins Backup rein. Die Größe der Location-Datenbank wird verringert, die Location-Datenbank wird gelöscht, und zwar komplett, wenn Location-Services abgeschaltet werden, dann soll es Battery Life Improvements, also bessere Batterielebensdauer geben, irgendwelche iPod-Bugfixes und das ist alles. Wobei ich von letzterem nicht viel vernommen habe, aber ja. So, dann hatte ich ja letzte Woche auch die Meldung, das weiße iPhone 4, das wäre 0,2 mm dicker, sagt die US-Stiftung, was war das, wie heißt die, Warentest heißt die hier in Deutschland, genau. Consumer Reports, die hätten gemeint, nö, das ist nicht dicker. Weil die hätten die verglichen und hätten High-Quality-Messinstrumente genutzt, das dann allerdings in nicht-metrischen Einheiten gemessen, die sowieso ungenau genug sind, dass du da eh nicht mitkriegst, wenn du da irgendwie mal ein paar Millimeter mehr hast. Aber die haben behauptet, nee, die sind gleich dick. Gut, ich habe letzte Woche noch im Apple Store dann mal so ein weißes und ein schwarzes iPhone 4 nebeneinander auf den Tisch gelegt und mal geguckt, ob ich irgendwie angucken ging da nicht, war ein bisschen weit weg vom Tischkante, aber ob ich irgendwie einen dicken Unterschied merke, nö. No. Also kann durchaus sein, dass das weiße iPhone 4 genauso dick ist wie das schwarze. Es kann aber auch sein, dass das alles irgendwie total Blödfug ist und am Ende interessiert es mich nur äußerst begrenzt. Dann am Dienstag hat Apple neue iMacs auf den Markt geschubst, in dem nämlich mal der Online-Store kurz nicht da war und dann als er wieder da war, waren neue iMacs da. Die haben jetzt zwei Thunderbolt-Anschlüsse und sind auch ansonsten ganz großartig. Blub. Nachdem ich mich für die nicht dringend interessiere, interessiere ich mich für die nicht dringend. Dann am Mittwochabend ist iOS 4.3.3 rausgekommen. Ob es jetzt nun irgendwie signifikant was an der Consolidated DB ändert, ich habe mir die Backups jetzt noch nicht aus der Nähe angeguckt, nachdem meine Backups von iPhone 4 ohnehin verschlüsselt sind und von iPad sind die ohnehin verschlüsselt. Ja, das heißt, das einzige Gerät, von dem ich Backups kriegen kann, wo eine Consolidated DB drin ist, ist das iPhone 3G. Weil das ja aber auch permanent auf 4.2.1 bleibt, wird sich da auch nichts dran ändern. Da hatte sich dann auch irgendwo, hatten sich da auch schon Leute aufgeregt, so, ja, Skandal, hier das 3G-iPhone, das voll überwacht dich immer noch. Ja, und das Classic-iPhone voll überwacht dich auch, weil das hat ein 3.1.3 und da ist im Zweifelsfall auch so eine ähnliche Datenbank drin. Nur, dass die den Cache von Skyhook Wireless nehmen. Ja, also, blub. Cache ist Cache. Aber ja, habe ich Mittwochabend dann festgestellt, huch, ist schon da, habe mir die runtergeladen, installiert. Putzigerweise gibt es 4.3.3 auch für Touch-iPods. Also, nachdem die offiziellen das offizielle Changelog nur von Consolidated DB redet, frage ich mich eh, was sollen die auf einem Touch-iPod? Der hat keine Consolidated DB, zumindest keine, von der ich wüsste. Na, weil unterwegs kriegt der bestenfalls irgendwie WLANs mit, hat er allerdings keinen Plan, um irgendwie Daten ranzukarren. Also zu gut Deutsch, der weiß nicht, wo er ist. Kann er gar nicht wissen. Aber hey. So, dann gab es noch ein Over-the-Air-Gerücht, dass nämlich Apple angeblich planen würde, bei iOS 5 kleinere Updates auch über die Luftschnittstelle reinzuschleusen. So, bisher ist es ja so, dass iPhone, iPad, iPod Touch Updates immer als Komplettpaket kommen. Also beim iPhone 4 ist das so bummelig 600 quietschmichtot MB groß, weil die werden wohl irgendwie signiert und blablub. Also jedenfalls kommen die immer als komplette Updates, auch wenn sie eigentlich eine relativ kleine Komponente nur ändern. Und ich hoffe mal, dass dann Over-the-Air-Updates nicht heißt, dass da so bummelig 600 Megabyte über die Luft rangekarrt werden müssen, weil da hätte ich keinen Bock drauf. Dann kann dann lieber ein Rechner über die Luft rankarren. 12 Uhr. Na, aber hey. Nee. So. Sony wieder. Sony hatte ich ja letzte Woche mit dem PSN-Hack. Ja, turns out, während das PSN, das PlayStation Network gehackt wurde, ist übrigens auch noch eine zweite Datensammlung mit Flöten gegangen. Nämlich Kunden des Computernetzwerks Sony Online Entertainment werden da übrigens auch betroffen. Also statt nur 77 Millionen Nutzer der PlayStation zu betreffen, sind dann auch noch die 24 Millionen Kunden des Sony Online Entertainment Dingens betroffen. 77 Millionen hatte ich übrigens letzte Woche gar nicht als Zahl genannt. Ist schon kein ganz kleiner Datenverlust mehr, wenn ihr mich fragt. Und mich fragt ja eh keiner. Von daher. So, Amatab. Amazon plant angeblich die Einführung eines eigenen Tablets. Das taiwanesische Branchenmagazin DigiTimes berichtet unter Berufung auf eine Industriequelle, der Auftragshersteller Quanta habe bereits den Zuschlag zur Produktion eines solchen Geräts erhalten. Quanta fertigt schon die Tablets von RIM, Playbook und Sony. Anders als Amazons gerade auch in Deutschland erschienenes Lesegerät Kindle soll das erste Tablet des Unternehmens über ein konventionelles LCD-Display verfügen. Nach Informationen der DigiTimes kommen FFS-Panels, Fringe-Field-Switching der E-Ink-Tochter Hydis zum Einsatz, die eine besonders große Farbbrillanz, bla bla. Bla bla. Also es gibt das Gerücht, dass Amazon auch nochmal bei den Tabletten mitmachen wollen könnte. Dazu fällt mir nur ein, ja, mach doch. Ist mir doch egal. Also mal ganz davon abgesehen, dass auf dem Tablet-Markt im Moment ja sowieso noch nicht so richtig viel Konkurrenz unterwegs ist. Aber hey. Es ist eine Meldung, die ich hier gar nicht verstaut habe, aber in den diversen US-Mobil-App-Stores von Google gab es zwischendurch auch mal Anwendungen, mit denen man Telefone einfach mal so als Netzzugang zur Verfügung stellen konnte, und Google hat auf Wunsch der Netzbetreiber die Anwendungen aus den jeweiligen Stores rausgefegt. Ah, also insert open joke hier. Schrub Gruber da nur. Na, weil also das Google-System ist ja so offen. Ja, es ist so offen, dass man sich selber überlegen kann, von wem man über den Tisch gezogen werden will. Ja. So, dann gibt's die Dutrek. Habe ich bei FIFA Arm. Was ist denn der fünfte gestern? bei FIFA gestern Nachmittag gefunden. Also damit konnte ja niemand rechnen. Facebook, Google und Yahoo opponieren gegen das Do-Not-Track-Browser-Feature. Nun ist das vom Design her nicht so einfach, ein Do-Not-Track zu implementieren. Insofern sind die Ansätze bisher auch nicht vielversprechend. Weil das Do-Not-Track, was bisher gibt bei Firefox und Co., ich glaube, bei Safari kommt es dann demnächst auch, ist so frei nach dem Motto, ja, man baut einen zusätzlichen Header ein in jeden HTTP-Request, ich möchte nicht getrackt werden. Ob sich da jemand dran hält oder nicht, kann man so überhaupt gar nicht überprüfen, aber man baut zumindest mal ein. Also für den Fall, dass es dich interessiert, ich würde gerne nicht getrackt werden. Bei Firefox kann man in den Optionen anschalten, dass man nicht getrackt werden will, und dann setzt der Firefox einen HTTP-Header. Und die Tracking-Firmen, deren Profit ja vom Tracking kommt, sollen den dann sehen und die Tracking-Anfrage verwerfen, ohne die Daten zu speichern. Oder andersherum könnte auch die Webseite, die ja auch aus den Tracking-Daten Profit schlägt, bei gesetztem Header den User gar nicht erst bei externen Tracking-Firmen vorbeischicken. Findet FIFA nur wenig überzeugend. Der Google-Ansatz ist, Cookies zu setzen, dass man nicht getrackt werden möchte. Im Wesentlichen dasselbe in grün. Spannenderweise hat Microsoft einen anderen Ansatz, nämlich eine schwarze Liste von Tracking-Sites, zu denen man seine Daten nicht geben will, und der Browser geht dann da gar nicht erst hin. Was übrigens von irgendwelchen Kommentatoren auch als, ja, aber nur Microsoft hält sich nicht an den künftigen Standard. Nur, dass der künftige Standard ziemliche Verarsche ist. Na, so ein Do-Not-Track-Header kann man in Fingerprinting von, welche User sind denn das eigentlich, noch mit einbauen. Aber ping, 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 ping. Das sind hochhackige Ping-Ping-Schuhe. Das hat den Vorteil, dass keine Kooperationen von den Webseitenbetreibern zu erfordern, die ja an dem Tracking mitverdienen. Dafür hat es den Nachteil, dass der User dann auch so eine Liste pflegen muss und die Trackingbetreiber dann halt mit Wegwerf-Domains kontern können. Mit FIFA, ich glaube ja, dass wir da ohne gesetzliche Eingriffe keine Besserung zu erwarten haben. Bis dahin pflege ich hier schwarze Listen an Tracking-Domains und blocke die manuell. Ja, weil also die beiden Konzepte sind alle nur begrenzt funktionsfähig. Meine Fresse, Flirter, viel Pflanzengesocks. Wie Pflanzenporno. So, und dann? Ha, siehst du, heute könnte ich euch nochmal die Ohren voll heulen, wie wenig Feedback ich kriege. Aber wisst ihr was, das ist mir egal. Ich mache das hier für mich und den einen Menschen, der mir eine Mail geschrieben hat. Und wer mir hier noch zukommen lassen will, wie großartig das ist, was ich hier mache, oder wie doof ich doch bin, oder was weiß ich, kann sich ja mal eingeladen fühlen, das eventuell nochmal zu tun. Meine Mailadresse steht in meinem Blog. Mein Blog findet sich im Internet. Das Internet findet sich irgendwo am anderen Ende von dem Kabel. Oder so. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt hier Edwina Thorpe. Mal wieder. Mit dem Titel Flavor aus dem Album Half-Light and Shadows. Der Titel Flavor ist 4 Minuten 8 lang. Gefunden habe ich das gesamte Album damals, TM, als ich Frau Thorpe das letzte Mal im Podcast eingebaut hatte, im Podsafe Music Network. Weil wenn ich sie da irgendwo einbaue, dann muss ich ja noch den Link raussuchen. Den finde ich am einfachsten, indem ich nach ihr suche. Und wenn ich dann Tracks finde, die ich noch gar nicht kenne, dann kann ich die auch einfach mal mitnehmen. Der Kerl mit seinem Rollwägelchen nervt. Na toll, jetzt sind die Senioren weg. Jedenfalls Flavor gibt's in 4 Minuten 8 lang auf die Ohren. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Onion-Video. Should the nations unemployed be buying new Apple computers? Ist 2 Minuten 55 lang. Wie Ironie. Ironie im Radio funktioniert doch nicht. Natürlich sollen die Apple-Computers kaufen. Neue Apple-Computers. So, mein Next-Button ist disabled. Ich kann ja nochmal nachgucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Da schon mal nicht. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Da auch nicht. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Da auch nicht. Nö, dann habe ich wohl nichts vergessen. Den aufklappen. Also. So, und dann sag ich den 0 Personen, die mir für diese Folge Feedback zukommen lassen, danke fürs Feedback zu senden. Den Handvoll Leuten, die mir hier was runtergeladen haben, danke fürs Runterladen. Und mir selber noch viel mehr danke fürs überhaupt erstmal hier Zeug machen. Da. So, und genau, dann viel Spaß mit Flavor und dem Onion-Video. Ja, und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.
Gregory Dawson filling in for Clifford Baines, who was hit by two cars. The first car threw him into the path of the second car. The unemployment crisis has worsened in recent months with little sign of recovery. Should the nation's millions of unemployed spring for a new Apple computer, given that it might assist them in a job search?
Absolutely, they should. Of course, right. It's expensive, but the unemployed need a Mac to stay on top of job listings, update their cover letter.
And Macs come with iMovie, so they can edit together a neat little video resume.
Guys, I'm really sorry. I forgot to bring the cups today. I didn't know we'd be drinking the Apple Kool-Aid
here. Here we go.
I mean, cash-strapped Americans don't need to spend an extra $800 for a stupid little glowing Apple logo on their computer, because that's all you're getting.
I don't understand why an unemployed person needs a new computer at all. Did their old one stop working?
Well, no, Laura Lee, but you know, it's important to stay on top of the latest hardware.
Right, and plus, you know, if they get a MacBook Pro, they could use it to learn graphic design.
Exactly.
Which is like, I mean, they could pick up some freelance graphic design work while they're waiting for a
full-time thing. I need to teach myself graphic design. I keep telling myself I'm going to do, but you know, I never.
But why spend thousands? Why are we spending thousands on a tiny toy, which is all it is, when you go down to Best Buy and for $400 you get a Toshiba?
I still don't understand why the unemployed don't use the computer that they have out in their garage, like mine. I go out there, I turn it on, and there in the folder marked recipes are my recipes.
But Laura Lee, if you want to work in a creative field, you need a Mac.
A Mac is the tool for creative professionals. When I go into a cafe and I see somebody using a Dell computer, I turn the other way. I'm like, what is he working on his manifesto?
Yes, Mr. Jobs, whatever you say,
and
Mr.
Jobs. Look, may I remind you, it's not the only corporation that's vital to the needs of the unemployed at this difficult time. Netflix, Starbucks.
You need a Starbucks booth when you're spending all day filling out your LinkedIn profile.
Are we still talking about computers? Because aren't there Kinko's on every single corner where you can use their computers if you really need to?
Look, the fact is that Americans should be supporting innovation. That's what drives the economy, spending.
But wasn't the recent financial crisis caused by a liquidity shortfall of just this kind of overspending? I mean, didn't the subprime mortgage fiasco teach us?
Laura Lee, shut up. You don't know anything, okay? You can't participate in this conversation because you don't know the specifics of what we're talking about. Your opinion is not valid. It doesn't matter.
David has a point, Laura Lee. I mean, you really just don't seem to understand anything that we're discussing.
Sorry. Laura Lee, you can go. Well, I'm serious. You should go.
Okay.